herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Philipp Busche zum Thema: Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der anthroposophischen Medizin und Homöopathie? Viel Spaß beim Zuhören.
So, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt und schön, dass du da bist, Philipp. Du warst ja schon zu Gast und ich freue mich, dass du auch heute wiedergekommen bist. Die meisten von euch werden in Philipp inzwischen schon kennen. Philipp Busche ist Chefarzt von der inneren Abteilung der Klinik in Arlesheim, der ersten anthroposophischen Klinik weltweit und auch sehr engagiert im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für anthroposophische Ärztinnen und Ärzte. Und wir haben uns heute vorgenommen, darüber zu sprechen, was hinter den sogenannten homöopathisierten Arzneimitteln steht und mit welcher Idee die eingesetzt werden, was die Erklärung dahinter ist, weil wir ja auch wissen, dass ab einer gewissen Potenz ja auch stofflich nichts mehr drin ist. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch und sage herzlich willkommen, Philipp.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einleitung und Begrüßung. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Und ich freue mich auf den Austausch. Wie wollen wir starten?
Ja, das...
Dann machen wir anfangen.
Genau.
Ja, also ja. Ich habe mir überlegt, warum besprechen wir das in einem Podcast, bei dem es eigentlich um anthroposophische Medizin geht, beziehungsweise wo ich als anthroposophischer Arzt eingeladen bin. Und wenn ich das reflektiere, gibt es eine geschichtliche Dimension, einfach weil die Ärztinnen und Ärzte, die rund um Ita Wegmann und damals auch den Kulturinitiator Rudolf Steiner die anthroposophische Medizin wesentlich mitentwickelt haben. Das ist ja kein Ein- oder Zwei-Personen-Werk gewesen. Viele von denen waren homöopathisch ausgebildet. Und insofern gibt es einfach einen geschichtlichen Zusammenhang, der letztendlich auch bei der Entwicklung der Arzneimittel und dann auch bis in die Heilmittelhersteller hinein eine Auswirkung hatte. Und ich würde aber viel lieber persönlich anfangen wollen, weil als Student ich der Homöopathie erstmal total kritisch gegenüberstand und überhaupt homöopathischen Substanzen. Und zwar genau aus diesem ganz einfachen Gedanken. Ich habe ja das ab einer Potenz D23 schon statistisch überhaupt kein Molekül mehr in dem Arzneimittel sein kann. Und ich habe angefangen mit Physik in meinem Studienweg, also noch bevor ich angefangen habe, Medizin zu studieren. Und insofern hatte ich da eigentlich, muss ich ehrlich sagen, eine ganz skeptische Grundhaltung, mit der ich dem begegnet bin. Und dann hatte ich aber in meinem PJ eine Situation, dass ich auf der psychosomatischen Abteilung hier in Arlesheim tätig war. Und wir haben eine Patientin bekommen mit schwerer posttraumatischer Belastungsstörung. Die hatte irgendwie bei einer Reise gesehen, wie die befreundete Familie vor ihnen im Auto von der Straße abgekommen und dann den Abhang runtergestürzt waren. Und dann waren die beiden Eltern gestorben und die beiden Kinder hatten zum Glück überlebt. Aber das hat sie so innerlich beschäftigt, dass sie nicht mehr schlafen konnte. Total nachvollziehbar. Und hatte dann, ja, ich bin jetzt kein Psychiater, aber sicherlich eine Anpassungsstörung, vielleicht auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Jedenfalls konnte ich nicht schlafen, hatte eine schwere Insomnie und kam zu uns völlig erschöpft. Und ich hatte zu der Zeit dann gerade Vorlesungen gehört über die natürliche Behandlung von Schlafstörungen. Und eine Substanz, die da besprochen wurde, war Arsen. Da assoziieren wir alle erstmal ein Gift mit. Aber Arsen ist erstmal primär ein Spurenelement, also auch da ist die Giftfrage sehr, sehr dosisabhängig. Ist ja auch so ein Thema, was in der Homöopathie ganz wichtig ist. Aber das hat mich berührt, auch weil damals noch gar nicht so klar war, wie wichtig die Verhaltenstherapie in der Behandlung von Schlafstörungen ist, jedenfalls noch nicht so etabliert. Man hat doch überwiegend chemische Schlafmittel oder Beruhigungsmittel eingesetzt, von denen wir mittlerweile wissen, dass sie eigentlich schlafphasenstörend sind, und zwar symptomlindernd, aber nicht schlafverbessernd. Jedenfalls hat die Patientin dann neben anderem, das muss ich auch ganz klar sagen, neben äußeren Anwendungen zum Beispiel mit Lavendel, hat die eine Ampulle am Abend Arsenicum Album D20 gespritzt. Und ich habe da einfach den erfahrenen Kolleginnen vertraut und habe gedacht, ich probiere das aus, habe das mit ihr rückgesprochen, hatte auch überhaupt keine Angst. Eben, ich hatte eigentlich eine Negativerwartung auf den Effekt, muss ich sagen. Und dann hat es mich aber doch am nächsten Tag auf Visite sehr berührt. Und es hat mich geprägt, dass die Patientin gesagt hat, sie hätte das Gefühl, unmittelbar nach der Spritze, und das brachte sie zeitlich in eine Korrelation, hätte sie das Gefühl, sie hätte wie innerlich losgelassen. Und dann wäre sie kurz danach eingeschlafen. Und das hat bei mir die Skepsis ein Stück weit umgewandelt in eine Offenheit, dem nachzugehen. Und selbstkritisch habe ich dann reflektiert, dass ich eigentlich mit einer recht unwissenschaftlichen Haltung diesem ganzen therapeutischen Feld entgegengetreten bin, nämlich mal primär innerlich ablehnend. Und das hat bei mir zu einer Reflexion geführt mit der Frage, muss ich eigentlich, wenn, also ist das richtig, auch in dem Feld einfach Meinungen zu übernehmen, wo wir kein Wissen haben? Oder wäre nicht ein viel ehrlicherer Ansatz, sich mal den Phänomenen zu stellen und dann anfangen, darüber nachzudenken? Und das wirkt insofern für heute nach, dass ich eigentlich der Meinung bin, wenn wir etwas nicht verstehen, dann sollten wir es nicht primär ablehnen, sondern forschen. Und das ist sozusagen mein erster Appell jetzt in dem Podcast. Merkst, ich komme da ziemlich früh zu. Aber ich würde mir wünschen, dass wir in der ganzen Homöopathie-Debatte die Fragen, die nicht geklärt sind, nicht mit einer ablehnenden und verneinenden Haltung bewegen, sondern eigentlich mit einer Intensivierung von Forschung. Also das war so mein Einstieg ganz persönlich eigentlich in die Arbeit mit homöopathisierten Substanzen und habe aber ganz viele Erfahrungen auch gemacht, wo mir nicht gelungen ist, mit solchen Substanzen einen therapeutischen Effekt zu erzielen. Und das hat bei mir auch eine fragende Haltung bewahrt. Und jetzt in den letzten Jahren, wo ja die Frage der Homöopathie immer wieder stark emotional und politisch aufgeladen wird, habe ich natürlich auch versucht zu reflektieren, wie ist das eigentlich in der anthroposophischen Medizin? Ist anthroposophische Medizin Homöopathie? Oder was hat das miteinander zu tun? Und da war erstmal spannend zu entdecken, dass die originär anthroposophischen Arzneimittel in der Regel nicht homöopathisiert sind. Also die anthroposophische Medizin hat ja verschiedene Säulen. Ich würde sagen, eine Säule sind Medikamente, ist gar nicht unbedingt die stärkste. Eine Säule ist äußere Anwendung. Ja, ich würde fast sagen, das ist eine der stärksten Säulen. Eine Säule, dritte Säule sind die ganzen Therapien, Kunsttherapie, Sprachtherapie, Heilarrhythmie, Bewegungstherapien. All das auch. Eine vierte Säule, der sprechende Anteil unserer Medizin, Biografiearbeit, Psychotherapie, aber auch das doch im ganz besonderen häufig beachtete Gespräch zwischen Patientinnen und Ärzten einfach. Und bei dieser Säule Arzneimittel integrieren wir ja dadurch, dass anthroposophische Medizin eine integrative Medizin ist, erstmal das ganze Spektrum der modernen Medizin. Und dann nehmen wir aber phytotherapeutische Präparate dazu, auch mineralische Substanzen, originär anthroposophische Substanzen, die aber in der Regel substanziell sind, so wie Bryophyllum zum Beispiel, was irgendwie in 50% Dosierung gegeben wird, und auch verdünnte Substanzen, also Heilmittel, die durch einen Potenzierungsprozess gelaufen sind. Und je nach Ausbildung gibt es dann ganz individuell natürlich auch Ärztinnen und Ärzte, die Homöopathen sind und anthroposophische Medizin machen und die dann natürlich ihre ganze Erfahrung und ihr Können aus der Homöopathie in die anthroposophische Medizin integrieren. Und das war seit die letzten 100 Jahre immer so und dadurch gab es immer wieder auch homöopathische Einflüsse aus der Homöopathie in die anthroposophische Medizin. Ja.
Insofern, wobei auch die anthroposophische Medizin, so wie ich das beobachte, ja eher mit niedrigen Potenzen arbeitet. Also ich sag mal, da ist eine D30 ja schon eher eine Hochpotenz in Anführungszeichen.
Ja, unbedingt.
Und also ich sag mal, diese klassischen Hochpotenzen wie jetzt eine D200 oder sowas, das kommt ja, so wie ich das erlebe, nur ganz, ganz selten vor. Das heißt, wir sind ja in den unteren Bereichen, also ich sag mal D6 oder sowas, das sind ja immer noch Verdünnungsbereiche. Also da ist ja auch, also das sind dann einfach Verdünnungsformen, um das nur auch nochmal sozusagen auseinanderzubringen. Ne?
Ja, vielen Dank, dass du darauf hinweist. Das ist natürlich ganz praktisch. Also es gibt überhaupt nur D-Potenzen. Dann würde ich auch sagen, die am häufigsten verwendeten Potenzstufen sind D2, D3, D4, D6. Bis zu einer D4 haben wir immer noch so viel Substanz in den Arzneimitteln, dass wir auch toxikologische Nachweise bringen müssen. Also nicht wir, aber die Hersteller. Einfach weil man mit einer Substanzwirkung rechnet. Das ist ganz klar. Und dann gibt es D15, D20, D30 darüber nicht. Aber wir haben vor allen Dingen auch zum Beispiel keine LM-Potenzen oder C-Potenzen, wo die Verdünnungsverhältnisse ganz, ganz andere sind.
Also um das vielleicht auch nochmal für die Hörer, die das jetzt nicht so gut kennen, klarzumachen, also eine D1 bedeutet ein Anteil Substanz auf 10 Anteile Trägerlösung, also ob jetzt Zucker oder Alkohol verdünnt, und eine D2 ist dann wieder ein Anteil aus dieser D1 verdünnt mit 10 weiteren Anteilen. Das heißt, ich bin dann immer noch in Prozentanteilen. Es sind nur sozusagen griffigere Zahlen dann, sozusagen D2, D3. Aber das sind tatsächlich dann noch Verdünnungen, aber da ist noch was drin sozusagen.
Mhm. Ja, ganz wichtige Erklärung. Ich habe mich auch gefragt, warum wir es uns nicht sozial leichter machen und zum Beispiel eine D1 als 10% einfach beschreiben oder eine D2 als eine 1%. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es letztendlich natürlich nicht einfach nur ein Verdünnen, sondern ein Verdünnen mit Rhythmisieren ist. Mhm. Und das scheint irgendwie schon.
Magst du es kurz erklären?
Ja, also die Arzneimittelhersteller kippen nicht nur einfach Lösung oder Trägermedium, Wasser zum Beispiel, und Pflanzenauszug zusammen, sondern der Verdünnungsprozess passiert rhythmisch. Also entweder durch ein Schütteln oder durch ein Rühren. Da hat jeder Hersteller sein eigenes Verfahren. Das ist nicht beliebig. Die sind auch in den Arzneimittelbüchern, in der Pharmakopnoe sind die festgelegt. Das heißt, das muss standardisiert erfolgen. Aber es scheint irgendwie für den pharmazeutischen Prozess, ich glaube, das ist auch etwas, was wir nicht genau verstehen. Wir verstehen ja ganz viel nicht auf dem Feld, muss man ganz ehrlich sagen. Noch nicht, hoffe ich. Nicht genau verstehen. Es scheint einen Unterschied zu machen, ob ich Dinge zusammenschütte oder ob ich sie in einem rhythmischen Prozess zusammenbringe. Und was ich jetzt noch spannend finde, ist, dass diese Frage, wie wirken eigentlich, vor 100 Jahren wurde das so formuliert, kleinste Entitäten, also kleinste Mengen von Arzneimitteln, die gab es zur Zeit der Gründung der anthroposophischen Medizin auch schon, also schon 1920. Überhaupt die ersten Forschungsansätze in der anthroposophischen Medizin haben sich mit dieser Frage beschäftigt, weil sofort klar war, dafür gibt es wissenschaftlich kein Konzept. Wir haben dafür keine Erklärung. Und dann waren die ersten Forschungsversuche, Lili Kolisko war das damals, die daran geforscht hat, waren aber gar nicht fokussiert auf den Wirkmechanismus, sondern erstmal auf die Phänomenologie, also die Frage, gibt es überhaupt eine Wirkung, die wir wahrnehmen können? Und ganz interessant, was hat sie gemacht? Sie hat Keimlinge genommen im Gewächshaus unter standardisierten Bedingungen, so wie das damals möglich war, und hat dann die gegossen und hat in das Gießwasser in verschiedenen Pflanzenreihen unterschiedlich potenzierte Substanzen reingenommen und hat aber immer die Versuchsreihen zum Beispiel mit einer Substanz gemacht und dann eine D1, eine D10, eine D100, aber ich glaube auch die Zwischenpotenzen genommen und hat sich dann das Wachstumsverhalten angeschaut. Also Wurzel bis, ich glaube Weizenkeimlinge waren das zum Teil, Ähre oder auch andere Pflanzen, und hat dann Längenvergleiche gemacht und hat dann festgestellt, dass bei jeder Substanz anders es sogenannte Potenzkurven gibt. Das heißt, es kann sein, dass das bei einer D10 plötzlich ein übermäßiges Wachstum ist, aber bei einer D20 ein vermindertes. Und das konnte man für die Substanzen auch nicht voraussagen. Daher kommt auch dieser Gedanke, dass in bestimmten Potenzen sich vielleicht sogar die Wirkung umkehrt. Also in manchen Verdünnungsstufen ein wachstumssteigernder Effekt auftritt und in manchen eben sogar ein wachstumshemmender. Was aber auf jeden Fall dort und zu dem damaligen wissenschaftlichen Anspruch auch adäquat bearbeitet, was damals deutlich wurde, es gibt eine Wirkung. Und diese Versuche wurden jetzt in den letzten 25 Jahren wiederholt unter modernen Laborbedingungen. Und wenn ich jetzt über Forschung spreche, dann tue ich das nicht, weil ich einen Überblick habe über alle Studien, die Homöopathie betreffen. Ich bin in dem Sinne bin ich Anwender, kein Forscher. Ich finde mir das ganz wichtig. Wir werden aber trotzdem, Caroline, glaube ich, ein paar Studien, die mir persönlich wichtig geworden sind, auch nachher verlinken.
Gerne,
ja. Ich schicke dir das zu. Und ich folge da eigentlich einem Gedankengang von Stefan Baumgartner. Stefan Baumgartner ist Professor, am Lehrstuhl in Wittenherdecke, aber auch an der Uni Bern, dort im Institut für Komplementärmedizin. Und ist Physiker, interessant, hat also einen anderen Blick als jetzt Leni Kolisko damals, obwohl die auch nicht Ärztin war, geht ihm nicht so sehr ums Phänomen, sondern ihm geht es um den Wirkmechanismus. Wie kann man eigentlich verstehen, dass da Effekte oder keine Effekte und auch so unterschiedliche Ergebnisse in den Studien auftauchen? Und er hat angefangen damit, dass er diese Versuche mit einem Team wiederholt hat und jetzt auch mit Wasserlinsen. Das sind so kleine grüne Pflanzen, die auf der Wasseroberfläche wachsen. Und das Schöne ist, dadurch, dass sie quasi eine zweidimensionale Ausdehnung haben in der Fläche, kann man die fotografieren und dann von einem Computer aus messen lassen. Also es ist sehr, sehr einfach, die Messung zu standardisieren. Und dann haben die verschiedene Reagenzgläser, nenne ich Erlenmeyer-Kolben genommen, mit Wasser gefüllt, Wasserlinsen rein, die gewaschen, haben die ausgemessen und haben sie dann angefangen mit potenzierten Substanzen in unterschiedlichen Potenzstufen zu gießen. Und dann hat man die Wachstumsänderung dieser Blattgrößen computergestützt ausgemessen und erfasst. Jetzt also nicht Höhenwachstum, sondern Breitenwachstum, aber in sehr standardisierten Bedingungen und hat dann festgestellt, dass je nach Potenzstufe und Substanz im einen Glas das Wachstumsverhalten mehr gehemmt, im anderen gesteigert wird. Und kommen auf ähnliche Kurven, wie 1920 Leni Kolisko erhoben hat. Das hat ihn so berührt und auch motiviert, dass er an dem Thema dran geblieben ist. Und aber auch die Frage hatte, was ist eigentlich das, was jetzt wirkt? Und in dem letzten Vortrag von ihm, den ich gehört habe, hat er dann verschiedene Studien gezeigt und kommt zu der These, dass es wahrscheinlich nicht eine Substanzwirkung ist, um die es geht, bei potenzierten Substanzen in höheren Potenzen. Aber erstmal also hat er noch
höher zeigen sprechen können. Wir von
also
100 höher, oder von
hohen Potenzen, alles über D23, würden wir sagen.
Alles über der Avogadro-Konstante.
Ja, ganz genau.
10 hoch minus ja. 23, okay. Mhm.
Also da, wo wir auch einfach...
Da, wo genau, nichts mehr stofflich drin ist.
Kann ich sagen, da ist maximal noch ein Molekül drin, aber nicht, nicht okay. relevant zu berücksichtigende Substanz, die eine Wirkung entfaltet. Und vielleicht vorher noch, das Erste, was ich von ihm gelernt habe, ist, dass unterschiedliche Organismen scheinbar unterschiedlich stark reagieren auf potenzierte Substanzen. Und dass man das bei Zellen, in Zellkulturen hat man einen relativ geringen Effekt, bei Pflanzen einen deutlich stärkeren und einen noch stärkeren bei Tieren. Und eine Versuchsreihe, die mich da sehr, die mir im Gedächtnis geblieben ist, sind Versuche mit Mäusen, die man in einen Käfig sperrt, der sowohl einen Dunkelbereich als auch einen Hellbereich hat. Das ist, glaube ich, von Bellavite veröffentlicht worden 2012. Und für die Mäuse ist es stressig, sich ins Helle zu begeben, weil sie dort prinzipiell Feinden ausgesetzt sein könnten. Die verstecken sich lieber im Dunkeln. Man hat dann aber das Futter quasi in den hellen Bereich getan und hat dann hat jedenfalls beobachtet, wie viel Zeit verbringen die Mäuse im Hellen und wie viel im Dunkeln. Und dann hat man den Mäusen verschiedene Medikamente gegeben, zum Beispiel Diazepam als angstlösendes Medikament. Und dann merkt man, wenn man den Diazepam gibt, dann gehen die häufiger ins Helle. Das heißt, die verlieren da, also eigentlich ein erwartbarer Effekt. Spannend, dass der auch bei Mäusen klappt. Und dann hat man aber statt dem Diazepam, hat man potenziertes Gelsenikum gegeben. Eine Substanz, der man in der Homöopathie auch eine entängstigende Wirkung zuspricht, in verschiedenen Potenzen. Und konnte eben nachweisen, dass die Wirkung je nach Potenz so gut war wie das Diazepam oder sogar besser. Das heißt, dass das Mausverhalten sich relevant verändert hat. Und die erste Schlussfolgerung, die ich von Stefan Baumgartner sozusagen mitnehme, das finde ich interessant, jetzt auch für meine ärztliche Tätigkeit, ist, je komplexer der biologische Organismus, desto größer scheint der Effekt zu sein, den potenzierte Substanzen haben. Mhm. Das würde dafür sprechen, dass potenzierte Substanzen quasi nicht molekular wirken auf einen einzelnen Rezeptor, sondern eigentlich in die Konfiguration biologischer Systeme. Also jedenfalls hat mich das berührt und dass dann, wenn man jetzt bei Menschen fragt, wie erleben sie die Wirkung potenzierter Substanzen, die Rückmeldung noch viel, viel höher sind. Und auch eine Studie, die mir da im Gedächtnis geblieben ist, die ist schon von 2005, ich glaube von Fraß et al. Ist die veröffentlicht worden. Und also Forscher, ja, also ich finde es so eindrücklich, auf was für Forschungssettings manchmal die Leute kommen. Die haben sich überlegt, wie kriegen sie den Placebo-Effekt aus diesen Studien raus. Und die haben dann eine Studie gemacht auf der Intensivstation mit beatmeten Patienten bei einer infektexazerbierten COPD. Und haben die behandelt mit einem potenzierten Arzneimittel, Kaliumbichromicum, mit der Idee, dass es die Schleimlösung unterstützt, die Patienten besser atmen, abgesaugt werden können und so die Hypothese schneller extubiert. Mhm. Das war quasi der primäre Endpunkt, die Frage, wie sind die Intubationszeiten? Und im Ergebnis wurde dann festgestellt, dass in der Placebo-Gruppe die Extubation etwa um die 6 Tage, also nach 6 Tagen, die extubiert werden konnten. Und in der Gruppe mit den potenzierten Arzneimitteln knapp unter 3. Und dann hat man sich auch noch die Verweildauer auf der Intensivstation angeschaut und hat gemerkt, die differiert zwischen, ich glaube, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber etwa 4,5 Tagen und 7,5 Tagen, je nachdem mit potenzierten Arzneimitteln oder nicht. Und damit will ich nicht sagen, dass das jedes Mal, wenn man das anwendet, zum gleichen Ergebnis führt. Sowas muss man multizentrisch reevaluieren und
mit
so.
Mit großen Fallzahlen und so. Mhm.
Ja, aber es hat mich trotzdem berührt, zu sagen, es lohnt sich, da dran zu bleiben. Also das ist, wenn wir solche Effekte beobachten können, dann sollten wir uns den Aufwand machen, in der Medizin immer besser zu verstehen, wie wir diese Effekte erzielen. Jedenfalls ist er wieder zurückgegangen zu seinen Wasserlinsen und hat gesagt, eigentlich glaubt er nicht, es ist ein molekularer Mechanismus, also nicht, dass irgendwie das Arzneimittel die Wassermoleküle ergänzt oder also da doch was von Substanz drin bleibt. Und hat sich dann überlegt, okay, wenn es aber keine Substanzwirkung ist, was kann es denn dann sein? Und hatte die Idee, es könnte sich ja nicht um Substanzwirkung handeln, sondern um Kräfte. Also Kräfte, wie wir es von der Schwerkraft kennen. Und ja. Und als Physiker kennt er sich damit natürlich aus. Und ein Kriterium dafür, dass man von einer Kraftwirkung ausgeht, ist, dass sie über Distanz wirksam ist, ohne direkten Kontakt. Und was sie jetzt zuletzt gemacht haben, und das dann gleich multizentrisch, mit verschiedenen Teams, ich glaube in 4 Zentren, auch in verschiedenen Ländern, um möglichst viel Bias da rauszunehmen. Die haben wieder Wasserlinsen genommen und haben wieder quasi diese Wasserlinsen begossen mit potenzierten Substanzen und haben den Versuch wiederholt. Und dann haben sie aber auch Gläser genommen, wo sie nicht die Arzneimittel reingegossen haben, sondern die Ampulle mit dem Arzneimittel ins Wasser gestellt.
Die geschlossene Ampulle.
Die geschlossene Ampulle. Mit der Hypothese, wenn es sich nicht um eine Substanzwirkung handelt, sondern eine Kraftwirkung, dann müsste die auch auf Distanz funktionieren. Ja, ist doch intelligent, oder? Wir sehen uns ja beide hier beim Podcast, aber ich sehe dich grinst. Aber mit dem gleichen Effekt, ist doch unglaublich. Mit dem gleichen Effekt. Und da habe ich den Eindruck.
Und es kam der gleiche wie bei der gleichen Potenz sozusagen, was reingegossen hat.
Ja.
Ich habe gerade gedacht, das ist eigentlich total nachhaltig, wie oft man diese Ampulle verwenden kann.
Ja, wie oft man diese Ampulle verwenden kann.
Ich war gleich bei der Ressourcenschonung.
Ja. Ich habe den Eindruck, er ist da auf einer Spur, die uns helfen wird, dieses, und das ist es für mich immer noch, dieses Rätsel Wirkung potenzierter Substanzen auf biologische Systeme, vor allen Dingen auf den Mensch zu lösen. Ich habe den Eindruck, er ist da auf einem guten Weg. Die Fragen sind nicht alle beantwortet und es sollte viel mehr Forscherinnen geben, die sich damit beschäftigen. Gibt es ja auch, aber es gibt nicht genug, wenn man die soziale Debatte anschaut.
Das Problem ist ja auch ein Stück weit, das denke ich schon die ganze Zeit, wenn ich das kurz so einwerfen darf, dass es ja einfach auch so viele entmutigende Ergebnisse gab, also wo man ja schon versucht hat, also gerade auch homöopathischerseits zu gucken, ich gebe jetzt gleich viel Placebo wie das Medikament und so weiter, wo ja einfach auch ganz oft eben kein Unterschied kam und wo dann, also dafür bin ich nicht genug drin, aber die Frage ist natürlich ja bei Studien immer wieder, war das Design nicht gut genug ausgetüftelt oder woran lag sozusagen, aber das ist ja auch ein Stück weit das Entmutigende, dass es da so viel unzureichende Ergebnisse einfach gab über die Zeit.
Ja, ich glaube, das kennen wir aus der Wissenschaft, gerade aus der medizinischen Wissenschaft immer wieder. Und dass wir irgendein Medikament anfangen zu benutzen, weil es neu auf dem Markt ist und dann merken wir irgendwie 5 Jahre später oder 10 Jahre später ist die Datenlage anders und dann ist der Effekt doch nicht mehr so groß oder nicht mehr nachweisbar. Eigentlich sollten wir das als medizinische Gemeinschaft kennen und dann aber nicht, also ich finde, wir müssten eigentlich den Aufwand erhöhen, dem nachzugehen.
Ja. Also was ich auch ganz spannend finde, auch jetzt so im auch zu deiner Eingangsfrage sozusagen, warum habe ich dich gefragt, über das Thema zu sprechen? Und das ist ja schon, es ist ja genau wie bei unserem letzten Thema beim Impfen, sowas, was einfach hoch emotionalisiert ist. Und wo ich persönlich nicht so viele Menschen kenne, die in beiden Welten genug sich auskennen und gleichzeitig in der Lage sind, die Emotionen soweit damit klar zu sein, dass man darüber so ein klares Gespräch führen kann. Und was mich dabei auch immer wieder beschäftigt, ist die Frage, inwieweit müssen diese Phänomenologie, also diese Phänomene, die wir erleben mit Patienten, und das ist ja auch das, wo die Patienten dann ja auch zu uns kommen und auch zum Beispiel Eltern mit ihren Kindern ja ganz viel sagen, also ich erlebe, dass es meinem Kind besser geht und ich möchte diese Heilmittel geben und so, wie das so ein scheinbarer Kontrast ist zu dieser evidenzbasierten Medizin und diesem rein wissenschaftlichen und rein, wenn ich es nicht nachweisen konnte, wenn es nicht messbar ist, dann ist es nicht wahr. Und wie wir auch diese beiden Effekte so irgendwie näher zusammenbringen können, uns sozusagen nicht nur das eine ausschließen, weil es nicht das andere ist, sondern uns die Mühe machen zu gucken, wie bringen wir diese beiden Seiten zusammen und wie integrieren wir die, wie geben wir uns Mühe, beiden Seiten Gehör zu verschaffen?
Ich habe darüber nachgedacht, woher diese starke Emotionalisierung vielleicht auch kommt und Ich glaube, was wir unbedingt brauchen, ist, also in der Komplementärmedizin brauchen, ist eine gute Reflexion über die Verhältnismäßigkeit einer medizinischen Intervention. Also wenn jemand reanimationsfähig ist, dann muss ich halt drücken und beatmen. Und dann würde auch niemand kommen mit einer Psychotherapie. Bitte fang wieder an zu leben, ist dann einfach der falsche Ansatz. Und schwierig wird's, wenn wir gut etablierte Therapien in der Medizin haben, von denen wir einen Effekt sicher einschätzen können. Und das dann, vor allem wenn es leichtfertig passiert oder mit falschen Erwartungsversprechen, ersetzen durch, ja, in dem Fall würde ich sagen, alternative Therapieansätze. Das ist ja auch ein Unterschied zwischen der Homöopathie und der anthroposophischen Medizin, dass die Homöopathie eigentlich schon als Alternativmedizin funktionieren kann, die anthroposophische Medizin aber nicht, weil es in der DNA liegt, dass man normal Ärztin oder Arzt sein muss, bevor man anthroposophische Medizin machen kann. Aber diese Methodenreflexion und ist mein therapeutischer Ansatz eigentlich verhältnismäßig zum Problem?
Ja.
Den müssen wir sehr, sehr sauber führen. Und dann kann man aber genauso sagen, jemand mit Schlafstörungen, der eine verstärkte Einschlaflatenz hat, wie diese Patientin, die natürlich einen enormen Schlafdruck hatte, so würde man es, glaube ich, in der Schlafmedizin sagen, aber nicht geschafft hat, loszulassen, seelisch. Da sind eigentlich auch nach Leitlinie verhaltenstherapeutische oder natürliche Ansätze viel verhältnismäßiger als ein Benzo oder ein Z-Präparat. Und deswegen traue ich mich in so einem Setting auch zu sagen, ich nehme was anderes. Wenn ich aber metastasiertes Mammakarzinom habe, dann würde ich persönlich da nicht primär mit einem homöopathischen Präparat dran gehen. Es gibt vielleicht Menschen, die das können, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Ich kann das nicht. Also die Frage der Verhältnismäßigkeit des Ansatzes. Und wenn ich jetzt nochmal zu mir zurückkomme, wie arbeite ich mit solchen Substanzen? Mache ich noch eine kleine Klammer auf und dann wieder zu. Also in meinem Verständnis hat Substanz zwei Aspekte. Nämlich das eine, die Materie. Und wenn wir in die höhere Physik gehen, dann ist das quasi auch das, was man da lernt. Und es gibt einen Informationsanteil, der zu dieser Substanzseite gehört. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, im Potenzierungsprozess, in diesem Verdünnungsprozess bleibt der Informationsanteil quasi wie als Kraftwirkung da. Aber das ist jetzt eine ganz persönliche Interpretation. Aber der Substanzanteil wird davon wie getrennt in dieser Verdünnung. Und für mich ist ein höher potenziertes Arzneimittel mehr wie ein Wort, könnte ich sagen. Wenn ich das richtige Wort in der Patientin-Ärztin-Konsultation finde, dann kann das eine viel, viel tiefere Wirkung haben als eine Insulintherapie oder ein Metformin, wenn der andere durch das richtige Wort, wenn es auf den richtigen Boden fällt, das hat halt was mit Kommunikation zu tun, plötzlich sein Leben ändert. Und was ich immer wieder schon gerne dazu mache, ist in ein therapeutisches Konzept, das ja in der anthroposophischen Medizin in der Regel multimodal ist, auch solche Aspekte wie so Impulse für die eigenen Heilungskräfte oder Prozesse der Patienten mit dazu zu geben. Aber meine Erwartung ist eben dann an so einem Präparat auch eine andere, was die Zuverlässigkeit der Wirkung angeht oder die Wirkung auch bis ins Physische. Aber ich habe keine Illusion, dass letztendlich die Erkenntnis über einen Krankheitszustand auch einen enorm salutogenetischen und tiefgreifenden Effekt in die Gesundheit einer Patientin oder Patientin haben kann. Und insofern bin ich schon jemand, der weiter mit solchen Präparaten arbeitet, wo ich sie zu verstehen meine oder gute Erfahrungen damit gemacht habe, aber eben sehr reflektiert bezüglich der Angemessenheit des Ansatzes.
Ja, das da sind wir wieder bei der individuellen Therapieentscheidung und bei der Begleitung einfach auch, dass man dann eben auch im Verlauf fragt, wie ist es oder wie hat sich es damit entwickelt und an welchen Parametern mache ich es auch fest und daran dann das
Ja.
Dann ich immer wieder in Verhältnis setzt.
Ich habe noch eine Erfahrung mitgebracht, die mir wichtig ist, heute zu teilen, die ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und zwar war ich mit zwei Kollegen auf dem letzten Kongress, Homöopathenkongress in Deutschland, für einen Vortrag eingeladen über Post-Covid-Behandlung. Das machen wir gar nicht homöopathisch, sondern wir benutzen da vor allen Dingen Phytotherapie, äußere Anwendung, ganz zentral auch eine fiebererzeugende Misteltherapie, wo ich auch gleich sage, das ist ein Off-Label-Use, deswegen sollte man das im Krankenhaus und nur mit Erfahrung machen und so. Also, aber wenn da Fragen sind, kann man sich gerne an mich wenden. Und dann war ich aber auf diesem Kongress und habe zum ersten Mal auch miterlebt, wie homöopathische Ärztinnen und Ärzte, mein Ärztekongress, über ihre Arbeit berichten. Und da gab es ein paar Learnings. Also das Erste, was ich gemerkt habe, die sind unglaublich gut im Anamnese machen und den Patienten in seinem Leid verstehen, wo ich echt gedacht habe, ich müsste diese Ausbildung machen, einfach nur, um besser Fragen zu lernen und mir ein vollständigeres Bild von den Patientinnen und Patienten zu machen. Eindrücklich. Also das war so ein Learning, wo ich gerne mal bei jemandem in die Schule gehen möchte, wenn ich die Zeit dazu finde. Und dann aber das viel Wichtigere vielleicht. Ich hatte den Eindruck, die Menschen, die da gesprochen haben, die sind therapeutisch richtig engagiert. Also die sind an ihren Patientinnen und Patienten richtig dran. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn man als Heilpraktiker Homöopathie benutzt oder in einer anderen Berufsgruppe. Aber diese Ärztinnen und Ärzte habe ich nicht als leichtsinnig, nicht als nicht reflektiert, sondern als im besten Sinne therapeutisch involviert und engagiert erlebt. Und da muss ich ehrlich sagen, in unseren heutigen Arbeitsbedingungen, in unserem Gesundheitssystem, ist es nicht so einfach, so viele, so engagierte, motivierte Menschen zu finden, die sich therapeutisch wirklich für die Patienten einsetzen. Deshalb, ich habe das auch gar nicht verstanden, aber als Phänomen fand ich es eindrücklich, dass da eine ganze Berufsgruppe ist, die so viel therapeutisches Engagement aufbringen, dass sie auch von ihren eigenen Kräften und so sehr, sehr gesund geblieben sind. Und vielleicht gibt es da eben noch was außer den noch zu erforschenden Zusammenhängen rund um potenzierte Substanzen, was wir von dieser Gruppe Ärztinnen und Ärzte lernen können. Weil irgendwie scheinen die was zu haben, was sie in ihrem Beruf hält. Und das habe ich als neue Frage mitgebracht. Das hat mich sehr berührt. Und das würde ich mir unbedingt wünschen, dass wir, und wenn die Beschäftigung mit Heilpflanzen und Heilmitteln und dieses genaue in Beziehung treten mit dem Patienten, wenn das als Nebenwirkung hat, dass man gerne Ärztin und Arzt ist, dann sollten wir schon deswegen versuchen, das weiterzuentwickeln und in die Medizin zu integrieren. Aber nicht als entweder oder, sondern da bleibe ich beim anthroposophischen Ansatz als ganz klares Und.
Ja, das ist wunderschön, dass du da so eine tolle Überleitung schaffst zu unserem nächsten geplanten Gespräch, auf das wir damit schon neugierig machen wollen, weil wir uns ja noch die Frage vorgenommen haben, was macht sozusagen den Unterschied zwischen dem Mediziner und dem Arzt, also diesen qualitativen Unterschied zwischen dem, ja, das medizinische Wissen zu haben und irgendwie damit das anzuwenden und dem, welche Qualität noch so in diesem Begriff Arzt noch drin sein kann. Und ich glaube, genau dieser Beziehungsaspekt und auch dieser Aspekt, wie gut gehe ich mit meinen eigenen Kräften um und was kann ich dem Patienten damit an Begleitung und auch an Kraft mitgeben, ich denke, das sind Punkte, auf die wir da auf jeden Fall auch nochmal kommen. Und da danke ich dir jetzt schon und freue mich schon drauf. Und ich danke dir auch sehr für das heutige Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung und dann freue ich mich auf ein nächstes Mal. Einen schönen Tag allen.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.